Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Bulle und der Schreiberling. Heute beschäftigen wir uns mit einem Werk von Tom Hillenbrand, Monte Crypto, ein Thriller erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Ja, und da geht es um einen Start-up-Unternehmen, der sein Geld überwiegend in Bitcoin, also in einer Kryptowährung, angelegt hat. Er kommt dann ums Leben und dann beginnt die Suche nach seinem Privatvermögen und da gibt es dann ziemliche Verstrickungen. Und bei mir ist jetzt auch wieder unser Bulle hier im Podcast, Sebastian Fiedler. Sebastian, du hast dich als Kriminalpolizist auch viel mit Wirtschaftskriminalität beschäftigt. Es ist sozusagen dein Heimthema, das wir jetzt hier haben. Und du hast auch, das hast du auch hier im Podcast schon ein paar Mal erzählt, hin und wieder mal an einer Durchsuchungsmaßnahme teilnehmen müssen. Wir nennen das dann Razzia in der Öffentlichkeit. Und hier wird beschrieben, bei einer solchen Durchsuchungsmaßnahme, dass eben gesucht wird, dass man gucken möchte, einen Computer, es geht ja um eine Kryptowährung, das heißt, man muss sich dann eben auch mit IT ganz gut auskennen und dass viele Menschen ihr Passwort tatsächlich unter den Schreibtisch kleben. Hast du sowas auch schon erlebt, dass das Passwort dann irgendwo im Büro unter den Schreibtisch geklebt ist, unter die Schreibtischunterlage oder, wie hier dann in dem Krimi steht, manchmal sogar als Post-it irgendwo angebracht?
Ja, letzteres habe ich tatsächlich schon mal erlebt, dass es irgendwo notiert war. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wo, an welchen Stellen, aber wenn es so einfach wäre, dass es jetzt immer unter einer Schreibtischunterlage wäre, dann wäre wirklich die Welt der Kriminalbeamten doch deutlich leichter. Nein, in Wahrheit ist es viel komplizierter. Und die Frage, wie man Passwörter entschlüsselt, ist wirklich zu einem eigenen Bereich geworden. Es gibt inzwischen sowohl Unternehmen, die sich als Servicedienstleister dort versuchen zu spezialisieren, und es gibt tatsächlich auch schon eine Behörde in München, die sich mit der Frage der Dechiffrierung, Dekryptierung ganz professionell beschäftigt. Wahnsinnig spannend, wahnsinnig interessant, aber nicht so einfach.
Ja, das wird ja auch beschrieben. Also, dass man, hier geht es vor allem um US-amerikanische Dienste, also sowohl Polizei als auch Geheimdienste. Da heißt es ja jetzt so, ein einfacher Ermittler, ein einfacher Detektiv beispielsweise, der hat dann schon echt Schwierigkeiten, wenn er irgendwie einen Computer in die Finger kriegt oder ein Handy in die Finger kriegt und dann irgendwie an die Chats kommen möchte, die da drauf sind, weil man eben das Passwort braucht. Und da heißt es dann auch, dass es eben wirklich nicht jeder kann, dass das FBI oder vielleicht ein Geheimdienst das tatsächlich könnte. Das heißt, du bestätigst es damit ein Stück weit, das ist tatsächlich Spezialwissen, wie man dann wirklich da dran kommt, weil nicht jeder hat so ein Passwort wie wir möglicherweise, Passwort 123 oder sowas, ne? Oder Sebastian 1973, sondern es sind manchmal dann auch wirklich diejenigen, die was zu verbergen haben, haben dann richtig schwierig zu knackende Passwörter.
Ja, Pippi Langstrumpf 123 ist immer mein Beispiel, mein Lieblingsbeispiel. Du hast vollkommen recht. Also man kann das vielleicht so erklären, dass das Herausfinden des Passwortes, das ist wirklich ganz, ganz relevant, weil wir ansonsten an Festplatten gar nicht herankommen, wir kommen an Inhalte nicht ran, die wir sonst in der, ich nenne sie jetzt mal die alte Welt, in Aktenordnern gefunden haben. Und diese Aktenordner, wenn es damals schwierig war, die haben dann vielleicht sich in einem Tresor befunden und wir mussten dann gucken, wie wir da reinkommen. So in etwa ist es jetzt auch. Also wir müssten schon Glück haben, dass wir ein Handy oder einen Computer in die Finger kriegen, an der oder an dem jemand gerade arbeitet. Und dann ist es nicht verschlüsselt und man kann sofort versuchen, dort Inhalte zu analysieren. In den allermeisten Fällen ist aber eben ein Passwort drauf. So, und jetzt gibt es tatsächlich einerseits kriminalistische Kompetenzen, die man braucht, und andererseits einfach IT-Kompetenzen. Das will ich auch erklären, weil es nämlich so ist, wie du gerade sagst, viele wählen sich ein Passwort anhand bestimmter Dinge, die sie sich merken können. Also Geburtsdaten, Vornamen, Nachnamen, Urlaubsorte, Lieblingshund, Lieblingsvogel, was auch immer. Und deswegen ist es durchaus schon von Relevanz zu wissen, was ist das für jemand, dessen Passwort wir erraten müssen. Es gibt einen Fall, da war es relevant, das Arbeitsumfeld, also Fotos vom Schreibtisch zu bekommen, weil der Kalender, der hinter ihm an der Wand hing, der gab Anhaltspunkte dafür, für Teile des Passwortes. Und wenn ich sage Rechnerleistung, dann bedeutet das, ich muss einen wirklichen riesengroßen Rechner haben mit herausragender Leistung, der dann im Zufallsprinzip einfach alles durchprobiert. Und da kann man schon erkennen, je länger das Passwort ist, je länger dauert das, je schneller der Rechner ist, je schneller geht's.
Jetzt heißt es hier auch, und das ist mir absolut einleuchtend, wenn man dann mehrfach das falsche Passwort eingibt, wir kennen das so aus dem privaten Bereich, ne, da muss man das Passwort neu einfordern oder ich kenne das beispielsweise aus der App der Bahn, wenn man da mal wieder irgendwie die ganze Zeit eingeloggt war und dann muss man irgendwann das Passwort neu eingeben, dann muss man sich komplett neu anmelden und muss dann eine halbe Stunde warten. Das ist die freundliche Variante. Die unfreundliche Kunden- bzw. Ermittler-unfreundliche Variante ist, dass sich bei 2, 3 falschen Passworteingaben die Festplatte automatisch löscht. Ist dir das schon mal passiert, dass du irgendwie eigentlich Beweismittel sozusagen physisch da hattest und du und dein Team dann plötzlich davor standet, dass letzten Endes gar nichts mehr da war, weil es sich automatisch gelöscht hat?
Mir persönlich ist das noch nicht passiert, aber ich überlege jetzt gerade, wie viel ich jetzt in unserem öffentlichen Podcast erzählen soll. Aber es gibt tatsächlich technische Geräte, bei denen man aufpassen muss, dass man nicht einfach den Stecker zieht. Und wenn man das macht, sind ganz wesentliche Daten gelöscht. Das ist auch Teil der Fortbildung und da sollte man darauf achten. Aber da kenne ich tatsächlich Fälle, wo es Gott sei Dank nicht mir, aber Kollegen mal passiert ist, dass sie darauf nicht geachtet haben.
Okay, fangen wir noch ein bisschen weiter an in diesem Graubereich, wo man nicht so gerne öffentlich drüber spricht. Stichwort WhatsApp, das ist eigentlich ein offenes Scheunentor. Das kann man auch direkt ans schwarze Brett schreiben, wenn man das mal so in unserer analogen Welt beschreibt. Jetzt gibt es Signal, die Nachrichten-App. Die wird hier auch bei Tom Hillenbrand Monte Crypto erwähnt und da heißt es, dass die eigentlich als besonders sicher gilt und sämtliche Drogendealer in L.A. würden angeblich Signal benutzen, weil das sei halt nun mal die Geheimniskrämer-App. Wobei wir ja jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten gehört haben, dass es eine ganze Reihe von Razzien, von Festnahmen, von auch Anklagen mittlerweile gibt, weil man einen solchen Chat mal, ja, wie auch immer geknackt hat. Also ein Problem, aber manchmal auch kein unlösbares Problem, wo es um richtig hart Straftaten und organisierte Kriminalität geht. Also EncoChat, das war ja ein solcher Anbieter, wo man es irgendwie geschafft hat, auf die Krypto-Handys draufzukommen und jetzt, ja, ich glaube, Europa oder sogar weltweit alle möglichen Straftäterinnen und Straftäter überführen kann, weil man halt ausführlich diesen Austausch, diesen kriminellen Austausch gefunden hat. Das heißt, dieses Verfahren EncoChat hast du wahrscheinlich in der Öffentlichkeit auch sehr zur Kenntnis genommen, ne?
Ja, nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern ich kenne Ermittlerinnen und Ermittler, die in diesem Bereich unterwegs sind und die sprechen davon, dass man tatsächlich so etwas wie das Tagebuch der organisierten Kriminalität jetzt erstmal so gesehen hat. Und mir ist insbesondere ein Ermittler jetzt so vor Augen, mit dem ich auch persönlich eng befreundet bin, der schildert das sehr, sehr detailliert und sagt, er ist schon seit so vielen Jahren im Bereich organisierter Kriminalität und Rauschgiftkriminalität unterwegs, aber so etwas hat er sich wirklich in seinen düstersten Träumen nicht vorstellen können. Da geht es eben nicht nur um Rauschgifthandel, sondern es geht um Handel mit Kriegswaffen, es geht um Menschenhandel, Erpressung, Mordaufträge, Folter von Konkurrenten, die ausgeübt wird. Also das ist wirklich düster und es ist in diesem Fall so gewesen, dass das keine handelsüblichen Handys gewesen sind, sondern die musste man sehr, sehr teuer kaufen. Also für uns beide hätte da schlechterdings überhaupt gar keinen Sinn gemacht, so viel Geld auszugeben, um irgendwie besonders verschlüsselt kommunizieren zu können. Und da ist es damals der französischen Gendarmerie, glaube ich, gelungen, auf Wegen, die wir heute alle immer noch nicht kennen, weil die Franzosen das zum Militärgeheimnis gemacht haben tatsächlich, denen ist es gelungen, das zu knacken. Und es gab danach noch 2 weitere, ich will mal sagen, Krypto-Varianten, wo das gelungen ist auf unterschiedliche Weise. Und allein bei dem ersten gibt es über 2000 Ermittlungsverfahren jetzt in der Bundesrepublik Deutschland und man kommt kaum mehr hinterher, weil die Ermittler gar nicht mehr im Bereich von Kilos von Rauschgift ermitteln, sondern im Bereich von Hunderten von Kilos.
Erpressung, Folter, ja, manchmal ist die Realität viel heftiger, als wir das hier in unseren besprochenen Krimis haben. Der Bulle und der Schreiberling, wir beschäftigen uns heute mit Tom Hillenbrand und seinem Thriller Monte Crypto. Und gucken mal, wie real sind denn die Dinge, die dort beschrieben werden. Unter anderem heißt es an einer Stelle, dass ja quasi jeder heute ein Schweizer Bankkonto in der Hosentasche hat. Nämlich mit einem entsprechenden Handy, mit einem Smartphone, hat man quasi ein Schweizer Bankkonto immer da. Über Kryptowährungen beispielsweise kann man Zahlungen verschleiern. Der Staat guckt nicht mehr mit drauf oder kann nicht mehr mit drauf gucken. Sebastian Fiedler, unser Bulle hier im Podcast, hat sich viel mit Wirtschaftskriminalität in seinem Berufsleben beschäftigt. Das macht es doch wahrscheinlich echt heftig schwierig. Ich meine, Bankkonten in der Schweiz oder im Ausland sind sowieso schon ein Problem, aber jetzt eben mit sozusagen, um dieses Bild aufzugreifen, dem kleinen Schweizer Bankkonto, dem Kryptokonto in der Hosentasche, ist es doch fast unmöglich, die Leute noch zu verfolgen.
Es ist wahnsinnig schwierig. Es ist nicht völlig unmöglich, weil auch diejenigen, die über solche Kryptowährungen verfügen, die wollen die ja irgendwann nutzbar machen. Du kannst ja jetzt einfach nicht so, ist zumindest mir nicht bekannt, ins Autohaus marschieren und sagen, du kaufst dir jetzt ein teures Auto, bezahlst aber in Bitcoin. Das habe ich noch nicht erlebt. Also das heißt, es gibt immer noch das Hin und Her der verschiedenen Welten, also der digitalen Währung und der Währung, die wir so kennen. Und das ist natürlich aus Sicht der Geldwäscher anfällig und aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden eine günstige Gelegenheit. Und auf der anderen Seite gelingt es durchaus immer mal wieder auch bei Durchsuchungen, solche Kryptowährungen wirklich sicherzustellen. Das funktioniert jetzt nicht so, dass man dann irgendwas in Umschlag packt, sondern man muss tatsächlich diese Schlüssel, so will ich es jetzt mal nennen, die muss man sicherstellen. Dafür gibt es inzwischen ganz gute technische Möglichkeiten, das zu tun. Aber das wirkt sich natürlich aus auf die Qualifikation der Ermittlerinnen und Ermittler. Die müssen sich auskennen in diesem Bereich. Und es macht das Leben jetzt nicht einfacher, sondern durchaus auch komplizierter.
Jetzt schreibt Tom Hillenbrand in seinem Thriller, wie gesagt, erschienen im Verlag Kiepenheuer & Witsch, auch auf der Spiegel-Bestsellerliste. Das heißt, viele Menschen lesen das. Und er schreibt davon, dass eben eine Hauptperson immer mal wieder die Nachrichtenlage checkt und guckt, ob über einen Tod, von dem er schon weiß, wir befinden uns natürlich im Bereich der Kriminalität, ob da schon irgendwas berichtet wird in den professionellen Medien. Und da ist noch nichts zu finden. Und dann hat er irgendwie in Erinnerung, dass eine Kommissarin auch angedeutet habe, dass man das erstmal nicht an die große Glocke hängen wolle, aus den berühmten, das kennen wir, diese Redewendung, ermittlungstaktischen Gründen. Ist es tatsächlich so, dass ihr immer wieder auf Informationen sitzt, wo ihr sagt, nee, das geben wir jetzt mal noch nicht raus, weil das könnte ja Täterwissen sein, das könnte uns in den Ermittlungen behindern. Nee, halten wir jetzt erstmal die Füße still.
Das gibt's durchaus. Und das gibt's natürlich gerade in Mordfällen. Du hast es gerade schon richtig angesprochen, weil bei Mordfällen kommt es hinterher darauf an, dass man separieren kann, welches Wissen hatte nur der Täter. Also was war noch nicht in der Öffentlichkeit bekannt, und wenn es dann zum Beispiel zu einem Geständnis kommt, dann könnte man dann separieren, okay, das ist wirklich offenbar ein echtes Geständnis. Man muss nämlich erklären, es gibt durchaus auch falsche Geständnisse, dass Leute was auf sich nehmen. Und das ist ein kleines Beispiel dafür, warum das wichtig sein kann. Und ein anderes Beispiel ist, dass man, wenn man noch auf der Fahndung ist und auf der Spur der Täterin oder des Täters, auch dann will man natürlich noch nicht alles an die Öffentlichkeit bringen. Und ich ahne, dass das dann ein Zielkonflikt zwischen Journalistinnen und Journalisten und Ermittlerinnen und Ermittlern ist, wenn ich richtig liege, oder?
Ja, natürlich. Ich meine, wir sind natürlich von Natur aus neugierig. Problematisch wird es natürlich vor allem dann, wenn wir irgendwo aus einer anderen Quelle was mitbekommen. Manchmal sind wir mehr, manchmal auch weniger zufällig ohnehin vor Ort, bekommen was mit. Und mir ist es selbst schon passiert, ich fahre über die Autobahn und sehe eben einen Unfall, aber sehe bei dem Unfall eben nicht nur Polizistinnen und Polizisten, Rettungskräfte, sondern ich sehe dann irgendwann auch Menschen, die in diesen berühmten weißen Anzügen rumlaufen, ja, also Spurensicherung. Und da hat man natürlich einen Blick für. Für einen normalen, einfachen Unfall würde ich nicht unbedingt anhalten, aber bei sowas werde ich natürlich auch hellwach. Und dann hat man schon mal, ja, plötzlich mich als Journalisten an der Hacke, weil ich halt was mitbekommen habe, worüber man eigentlich in der Öffentlichkeit noch gar nicht gerne sprechen möchte. Der Fall, den ich jetzt beschrieben habe, hat sich tatsächlich auf einer Kölner Autobahn abgespielt. Und da war es so, dass die Polizei eigentlich noch kein Interesse daran hatte, dass darüber öffentlich berichtet wird. Und es war tatsächlich die Spurensicherung, weil da ist schlicht und ergreifend, also das kann man sich in einem Krimi nicht ausdenken, da wird man sagen, das ist unrealistisch, da ist jemand mit einer Leiche auf dem Beifahrersitz durch die Gegend gefahren. Klar, irgendwie muss man in einer Großstadt Leichen auch entsorgen, wenn man was angestellt hat, wenn man jemanden getötet hat, wenn es um einen Mord geht, den man selbst begangen hat. Und das war hier tatsächlich die Situation. Und unsere beiden Berufsfelder, beziehungsweise das primäre Ziel, wie wir arbeiten, sind da, und das stellen wir ja hier in unserem Podcast auch immer wieder fest, sehr, sehr unterschiedlich, wenngleich das große Ziel, eine sichere Gesellschaft zu haben, sicherlich sehr ähnlich ist, aber unsere Arbeitsmethoden sind da sehr, sehr unterschiedlich. Und das wird hier auch bei Tom Hillenbrand in seinem Thriller Monte Crypto beschrieben. Ich kenne das selbst, dass man hin und wieder einfach mal rausfährt zu einem, ich sag mal, Tatort, also jetzt nicht im ermittlungstaktischen Sinn, sondern einfach mal rausfährt und als Reporterin, als Reporter mal vor Ort guckt. Man nennt das dann auch oft Reporterglück, dass man nämlich einfach Menschen trifft, die was zu erzählen haben, dass man Beobachtungen macht und manchmal weiß man gar nicht, warum man da jetzt eigentlich hinfährt. Man sagt einfach nur, ich möchte mich ein bisschen inspirieren lassen. Für ein Feature ist es natürlich auch schön, so ein paar anschauliche Beschreibungen liefern zu können, da haben wir natürlich eine große Freiheit. Und das wird hier in einem Dialog auch ganz gut beschrieben. Ich bin Reporterin, ich fahre da jetzt einfach mal hin. Ich muss erstmal nichts finden. Ich muss einfach nur berichten, sagt die Reporterin dem Kommissar. Das macht ihren Job nämlich einfacher. Und der Kommissar sagt dann einfach nur, wahre Worte. Einfach mal rausfahren, einfach mal sich inspirieren lassen nochmal von der Tatortsituation. Ist das tatsächlich was, was aufgrund der zeitlichen Enge bei euch nahezu gar nicht möglich ist, beziehungsweise sehr erklärungsbedürftig würde, wenn man es einfach macht?
Ja, tatsächlich würde ich so beschreiben, auch wie du das gerade sagst. Also es ist, glaube ich, sehr selten und allenfalls tatsächlich in solchen Mordfällen möglich, wo man zwar vielleicht nicht in einem frühen Stadium der Ermittlungen befindet, weil da geht es wirklich ganz schnell auf schnell und man muss sehr viel in sehr kurzer Zeit versuchen, an Spuren abzuklären. Aber wenn man so gar nicht weiterkommt in späteren Phasen, dann ist das durchaus eine Möglichkeit, dass man sich nochmal zum Tatort begibt, nochmal umschaut tatsächlich, was konnte man von wo eigentlich sehen, welche Zeuginnen und Zeugen könnte es noch geben, an die man nicht vorher gedacht hat, weil man sieht, es gibt in der Umgebung vielleicht noch irgendein Ladenlokal oder was auch immer. Das ist durchaus dann möglich und denkbar, aber in vielen Deliktbereichen, wo es wirklich auf die, naja, ich will mal sagen, auf den Durchsatz der Ermittlungsvorgänge ankommt, da geht das nicht mehr.
Da hat also Tom Hillenbrand in seinem Krimi bzw. Thriller Monte Crypto ziemlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Also lesenswertes Buch im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Und wir kommen schon wieder zum Ende, aber sind in 14 Tagen wieder für euch und für Sie da, hier im Podcast Der Bulle und der Schreiberling. Danke fürs Zuhören.
Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.